Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Alle etablierten Parteien blicken eher mit Sorge als mit Zuversicht auf den morgigen Tag, auf die Wahlen in Brandenburg und Sachsen. Denn sie könnten ja tatsächlich eine Zäsur darstellen für das politische System. Eins ist nämlich schon jetzt, am Tag vor den Wahlen, mit 5 Millionen Wahlberechtigten klar. Die AfD, sie wird massiv zulegen. In Brandenburg könnte sie sogar stärkste Kraft werden. Eine Partei, die in Teilen rechtsradikal ist. Immer mehr Menschen im Osten wenden sich also von den etablierten Parteien ab. Sie wählen Protest und stellen auch das demokratische System in Frage. Ist all das auch mit einem Mangel an politischer Bildung zu erklären? Das wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Ist die politische Bildung in Deutschland, besonders in Ostdeutschland, vernachlässigt worden? Kann politische Bildung auch außerhalb der Schule im Kampf gegen Rechtspopulismus, Rechtsextremismus helfen? Das alles wollen wir gleich diskutieren. Mein Name ist Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk. In Thüringen gibt es nur eine Unterrichtsstunde Politik in der Sekundarstufe 1 in der Woche. Geht man nach der reinen Stundentafel, ist Thüringen, wo im Oktober ebenfalls gewählt wird, Schlusslicht in Deutschland. Bis zu diesem Schuljahr sah es in Sachsen ganz ähnlich aus. Ist der große Erfolg der AfD im Osten Deutschlands, den alle Umfragen jedenfalls prognostizieren, die Demokratieskepsis in weiten Teilen der Gesellschaft, die Erosion der Diskussionskultur? Ist all das auch mit einem Mangel an politischer Bildung zu erklären? Und was müsste sich bei der politischen Bildung in der Schule, vielleicht auch in der Erwachsenenbildung, ändern? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Unter anderem mit Thorsten Wolf. Er ist bildungspolitischer Sprecher der regierenden Linken in Thüringen und uns aus Erfurt zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Wolf, nur eine Stunde Politik in Ihrem Bundesland. Ist Ihnen in Thüringen politische Bildung egal?
Natürlich nicht. Politische Bildung wird bei uns als Querschnittsthema in den Schulen behandelt, nicht nur im Fach Sozialkunde. Was ich sagen muss, ist, dass politische Bildung, also Sozialkunde, zu spät einsetzt. Das haben wir auch erkannt in den Klassenstufen 9 und 10. Daran arbeiten wir. Wir haben jetzt erstmal das Schulgesetz beschlossen. Die Schulordnung mit der Stundentafel wird derzeit überarbeitet und da gehen wir auch ran.
Also es wird mehr geben tatsächlich?
Also meine Fraktion spricht sich klar dafür aus, auch die anderen beiden regierungstragenden Fraktionen. Wir werden das natürlich immer in Abwägung in diesem Kontext des gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sehen und bewerten müssen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir früher einsteigen wollen in die politische Bildung. Ob wir es auch schaffen, tatsächlich an der Stundentafel einen höheren Umfang in den Klassenstufen 9 und 10 noch zu etablieren, das wird man sehen.
Warum wird man das sehen? Also man kann das ja einfach umsetzen. Sie stellen ja immerhin den Kultusminister mit Helmut Reuter.
Ganz so einfach ist es eben nicht. Wenn tatsächlich die Stundentafel ausschlaggebend wäre, dann hätten wir das größte Problem in Bayern. Die liegen nämlich nochmal deutlich hinter Thüringen und anderen ostdeutschen Ländern.
Ja, ein bisschen, aber so viel.
Die Hälfte nur von Thüringen. Also so einfach ist es, wie gesagt, nicht. Tatsächlich ist es so, dass in den Schulen, nicht nur in den Fächern, sondern fächerübergreifend und vor allen Dingen in den Schulen selbst über Projekte, über außerschulische Angebote, Demokratiebildung ganz groß geschrieben wird. Also wenn man nur die Stundentafel nimmt, ja, dann haben wir ein Problem. Aber wenn man tatsächlich sieht und dann Schulen miteinander vergleicht, was an Schulen passiert, dann gibt sich doch ein differenzierteres Bild. Das hat ja die Bielefelder Studie auch gemacht, nämlich indem sie mal in NRW mal die Lehrpläne und tatsächlich die Umsetzung sich mal angesehen hat. Und da kommt sie dann doch zu einem anderen Ergebnis.
Okay, kommen wir sicher nochmal auf die Details gleich. Außerdem ist uns zugeschaltet Anja Besant, Professorin für politische Bildung. Und sie ist uns aus ihrem Urlaubsdomizil auf Mallorca zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Hallo.
Frau Besant, ist politische Bildung und zwar in der Schule der Schlüssel zur Lösung des, sagen wir mal, Rechtspopulismus oder auch Rechtsextremismus-Problems in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg?
Ja, so wie Sie die Frage stellen, würde ich sagen, nein. Also weil das wäre eine zu einfache Erklärung zu sagen, wir machen einfach nur mehr politische Bildung und dann haben sich alle unsere politischen Probleme gelöst. Aber möglicherweise ist das schon ein Mosaiksteinchen in diesem ganzen Gefüge. Denn es fällt ja tatsächlich auf, dass gerade in Bundesländern, in denen besonders wenig politische Bildung sicher verankert ist, ich würde auch gern nochmal reagieren auf das, was vorhin gesagt worden ist. Denn es ist ja typisch, dass wir sagen, ja, wir haben zwar wenig ausgewiesene Zeit für politische Bildung in der Schule, aber das ist ja eine Querschnittsaufgabe und da müssen eigentlich alle Lehrerinnen und Lehrer vereint an dieser Querschnittsaufgabe arbeiten. Das ist eine schöne Vorstellung. Das Problem ist tatsächlich, wenn man eine Aufgabe so breit aufspannt, dass quasi alle dafür zuständig sind, dann sind im Umkehrschluss auch irgendwie, ist niemand dafür zuständig. Mhm. Und das kann man zumindest im Bundesland Sachsen über weite Strecken sehen. Also dass selbst Fächer wie der Geografieunterricht, der ja politische Lerninhalte schon ganz fachlich enthält, in Sachsen häufig nicht genutzt wird für politische Bildung. Und deshalb ist das zu leicht zu sagen, das sollen ja eigentlich alle machen und wir nehmen das ganz wichtig. Aber wir können dem Bildungsbereich einfach nicht mehr Zeit einräumen.
Also ist es nicht so, dass der Mathematiklehrer oder der Physiklehrer sich um politische Bildung kümmert?
Naja, also es mag welche geben, die das tatsächlich tun, aber es muss eben niemand. Mhm. Also weil strukturell ist niemand verantwortlich. Und wir haben, wenn wir so spät anfangen, wie in Thüringen, wie in Sachsen, dann haben wir so eine kleine Zahl von Lehrkräften, die tatsächlich fachlich ausgebildet ist in diesem Bildungsbereich, dass auch in den Schulen eigentlich keine Hilfe besteht, wenn dann die Lage tatsächlich mal schwierig ist. Im Bundesland Sachsen ist das der Fall gewesen nach dem Aufkommen der Pegida-Bewegung. Und es war sehr interessant zu beobachten, dass obwohl wir, jetzt spreche ich mal von Dresden, dem Standort, von dem ich auch wirklich arbeite und wo ich die Sache gut vor Augen hatte, wirklich da eine Bewegung jeden Tag, jeden Montag laufen hatten, die Schulen sich ganz lange zurückgehalten haben, darüber auch nur zu sprechen. Dabei war das ja eine Frage, mit der die Kinder in die Schule gekommen sind und die auch zu Hause heftig diskutiert worden ist und wo es sicher sinnvoll gewesen wäre, dass auch in der Schule die Debatte sachlich fortgeführt hätte werden können.
Pegida ist ja jetzt schon, sagen wir mal, 4 Jahre alt ungefähr. Hat sich das verändert in Sachsen aus Ihrer Sicht? Hat man das Problem erkannt?
Ja. Also in Sachsen ist einiges passiert in, würde ich sagen, den letzten 1,5, 2 Jahren. Also wir haben ja tatsächlich die Stundentafel in die Hand genommen. Wir beginnen ab diesem Schuljahr, also es hat gerade angefangen, in Klassenstufe 7. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir in Klassenstufe 5 angefangen. Die Lehrkräfte berichten recht euphorisch jetzt davon, wie offen und interessiert auch schon Siebtklässlerinnen in der Schule sind, weil man sich das ja gar nicht vorstellen konnte die ganze Zeit. Man hat immer gedacht, man muss schon ein bisschen größer sein, damit man sich mit so unangenehmen Fragen wie den politischen Fragen auseinandersetzt. Es wird auch in Zukunft in Sachsen, das finde ich, also es freut mich besonders, ein Ausbildungsangebot für alle Lehramtsstudierende geben, unabhängig von den Fächern, die sie zukünftig in der Schule unterrichten wollen, damit alle auch qualifiziert sind, tatsächlich politische Bildung zu machen. Denn sonst hilft es ja nichts zu sagen, ihr müsst es eigentlich alle machen, aber niemand weiß, wie es geht. Also von daher ein bisschen was kommt in Bewegung, aber das geht natürlich sehr, sehr langsam.
Mhm. Aus Berlin ist uns Albrecht von Lucke zugeschaltet. Er ist Politikwissenschaftler, Publizist und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Ich grüße Sie.
Hallo.
Herr von Lucke, ist die Erosion der politischen Mitte, Erfolg der Rechtspopulisten im Osten, auch aus Ihrer Sicht so zu erklären, zu wenig Politikunterricht, wenn es auch nur ein Mosaikstein ist?
Naja, es geht ja über die Erosion der Mitte hinaus und das ist, glaube ich, das eigentliche Phänomen, was wir uns angucken müssen. Das Spannende ist die Fragestellung, inwieweit ist der Unterschied zwischen dem, was wir als Demokratie begreifen und dem, was mittlerweile als Meinungsdiktatur oder als neue Form der Diktatur seitens der AfD geltend gemacht wird im Osten und mit dem auch Werbung gemacht wird. Erinnern wir uns an die Slogans, mit denen gerade bis heute und morgen der Wahlkampf betrieben wird. Wende 2.0, vollende die Wende. Das ist die Revolution mit dem Stimmzettel. Also hier ist offensichtlich nicht deutlich, und das ist dann ein gravierendes politisch-demokratisches Problem, was der Unterschied ist zwischen Demokratie und Diktatur. Und das verweist auf eine lange Strecke von fehlender Auseinandersetzung. Das hat einen Vorlauf, der lange vor Pegida und dann dem großen Fluchtjahr 2015 beginnt. Denn das ist ja ein Datum, wo wir vor allem erlebt haben, in welchem Maße tiefliegende Rassismen, übrigens auch bundesweit, da würde ich gar nicht nur Ostdeutschland ins Visier nehmen, sondern auch bundesweit existierten, in Ostdeutschland zum Teil vielleicht stärker artikuliert. Aber der eigentlich heute gravierende Komplex und die Fragestellung, die sich sehr viel stärker im Osten darstellt, ist die Frage: Kann man Schülern, muss man ihnen nicht viel deutlicher vermitteln, dass genau diese Position der AfD, wir leben angeblich wieder in einer Gesinnungsdiktatur, wir leben so in einer neuen Meinungsvorherrschaft, die andere Stimmen gar nicht zur Geltung kommen lässt, dass die allein durch die Tatsache, dass die AfD heute Politik machen kann, dass sie jedes Recht auf Meinungsfreiheit hat, dass sie ein Ausweis der Tatsache ist, dass wir eine Demokratie haben, dass sie also damit konterkariert wird. Das ist offensichtlich gar nicht angekommen. Ich glaube, dieses Dilemma beginnt weit früher. Es beginnt in den 90er Jahren, als man sich im Osten nicht getraut hat, gerade viele Lehrer, die noch aus der DDR-Zeit kamen, eine wirkliche Auseinandersetzung mit Demokratiefragen zu tätigen. Dann kam die große PISA-Welle, in der ganz andere Fragen die entscheidende Rolle spielten. Es ging primär darum, die Schulen wettbewerbsfähig zu machen, also nicht in politische Auseinandersetzungen zu gehen, und den Schaden erleiden wir heute.
Das heißt, das Kind ist in den 90er Jahren in den Brunnen gefallen.
Absolut. Ich glaube tatsächlich, diese große Zurückhaltung, die letztlich eingesetzt, auch eine Form der Bequemlichkeit. Wir müssen uns immer bewusst machen, wann setzt politische Bildung ein. Politische Bildung ist dann wichtig gewesen, wurde auch geforciert, wenn ich spitze es zu, die Jugend Probleme machte. Also das ist, wenn wir die bundesrepublikanische Geschichte uns angucken, nach 45 der Fall gewesen. Da fragte sich natürlich die ganze Republik, was ist mit dieser narzisstisch kontaminierten Jugend? Wie kommen wir mit dieser Jugend demokratisch zurecht? Da wurden große Überlegungen angestellt, von amerikanischer Seite als Re-Education formuliert. Später nach 68 nochmal eine ganz große Debatte darüber, kriegt man diese aufbegehrende Jugend, die plötzlich in vielen Bereichen auch Faschismus in der Bundesrepublik witterte, die Meinung war, das ganze Regime ist kein demokratisch. Wie kann man es wieder an diese Demokratie heranführen? Und das findet dann Anfang der 90er Jahre einen kurzen Moment statt, als wir die großen Gewalttaten, Hoyerswerda, Rostock etc. statt erleben, wo auch viele Jugendliche tätig sind, wo wir so etwas wie einen Ausschlag haben. Aber dann in den 90er Jahren verebbt das sowohl im östlichen Teil, ich glaube da auch aus Angst in Teilen über die Auseinandersetzung zu gehen, es verebbt. Es beginnt so etwas wie auch Abwendung von der Demokratie, viel in den Familien. Und im Westen haben wir etwas wie so eine gewisse Form der Beliebigkeit, der Spaßgesellschaft. Ich denke daran, dass die 90er Jahre ganz stark durch Love Parades beispielsweise in Berlin gekennzeichnet waren. Die Jugend war still, sie galt als apolitisch, sie machte keine Probleme. Und das bricht jetzt nach 2015 wieder auf. Und wir stehen alle ein Stück weit ratlos vor einem Phänomen, vor allem im Osten, wo offensichtlich noch nicht einmal klar ist, wo der grundsätzliche kategorische Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur besteht.
Da möchte ich direkt mal eine Zahl mit ins Spiel bringen. Nur 42% der Befragten in Ostdeutschland, es geht um eine Allensbach-Umfrage vom Januar, sagen, dass die Demokratie die beste Staatsform sei. In Westdeutschland waren es 77% bei jener Umfrage. Frau Besant, wie sehr besorgt Sie diese Zahl?
Ja, das ist hoch besorgniserregend, wobei ich gerne noch ergänzen würde, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, was gerade angesprochen worden ist, dass politische Bildung immer dann Konjunktur hat, wenn die Jugend Probleme macht oder wenn es irgendwo brennt. Und das ist in gewisser Weise auch heute noch ein zweischneidiges Schwert, weil tatsächlich ist es ja gar nicht so sehr die Jugend, sondern es ist die ältere Bevölkerung. Und das ist häufig ein Argument dann auch wieder gegen die politische Bildung. Also dass man sagt, wir müssen in der Schule ja gar nichts ändern, weil eigentlich brauchen wir politische Erwachsenenbildung. Da sollte man die Schule aber auch nicht unterschätzen, weil tatsächlich die Kinder ja die Auseinandersetzungen, die sie in der Schule führen, mit nach Hause bringen und zu Hause die Debatten auch fortgesetzt werden.
Also sie können auch mit den Eltern diskutieren und nicht nur umgekehrt.
Ja, genau. Also die Frage ist ja immer, wo erreichen wir eigentlich alle Menschen? Es reicht uns ja nicht in der politischen Bildung immer, uns nur an die zu adressieren, die sich sowieso schon für Politik interessieren, also zu Veranstaltungen, Diskussionsabenden, Debatten kommen und an politischen Bildungsmaßnahmen teilnehmen. In der Schule haben wir tatsächlich alle. Aber eben nur die Jüngeren. Und wenn wir alle erreichen wollen und wenn wir die Debatten und auch die Kenntnisse, also beispielsweise zum Unterschied von Demokratie und Diktatur, was gerade angesprochen worden ist, tatsächlich mit in die Elternhäuser tragen wollen, auch dann müssen wir das in der Schule machen. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen eine bestimmte Gesinnung erziehen. Also wir wollen die Unzufriedenheit, die es möglicherweise gegenüber dem politischen System oder sozialpolitischen Fragen oder einwanderungspolitischen Fragen, egal eigentlich, wo die Unzufriedenheit sich festmacht, die wollen wir austreiben, aber wir wollen tatsächlich begründete Urteile anbahnen und unterstützen helfen im Rahmen von politischer Bildung, und das können wir auch.
Hm. Herr Wolf, welche Erklärung haben Sie für diese Zahl? Ich möchte die trotzdem noch mal ins Spiel bringen. 42% der Befragten in Ostdeutschland gaben an, dass die Demokratie die beste Staatsform sei. Welche Erklärung haben Sie für diese Zahl 30 Jahre nach der Wende?
Nun, wir haben schon in Thüringen seit gut 20 Jahren, gut 15 Jahren schon, den sogenannten Thüringen-Monitor. Wir untersuchen das sehr intensiv jedes Jahr, die politischen Einstellungsmuster, und stellen dort auch genau das fest, was Sie jetzt eben wiedergegeben haben. Was machen wir? Wir machen ganz klar eine Politik, die auf Verständigung und vor allen Dingen auf Beteiligung setzt. Wir gehen mit einem Landesprogramm, damals noch mit der CDU abgestimmt, mit einem Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit, gehen wir vor und sagen, wir wollen Netzwerke stärken, wir wollen politische Bildungsarbeit stärken, natürlich nicht nur an den Schulen. Und wir wollen auch Zivilgesellschaft stärken, damit Demokratie tatsächlich erfahrbar und erlebbar wird. Und Wunder, oh Wunder, wer stellt immer wieder, ich bin auch im Haushaltsausschuss, immer wieder Anträge, genau dieses Programm abzuschaffen? Es ist natürlich die AfD. Sinking Pina Colada.
I heard a dark voice beside me say. Da ist eine Musik hier reingerauscht. Herr Wolf, Sie sind noch immer in der Leitung. Hier scheint irgendein Problem zu bestehen. Das gibt mir die Gelegenheit, eine weitere Gesprächspartnerin mit in unsere Sendung zu holen. Sie ist uns telefonisch zugeschaltet aus Berlin. Mio Propper, ich grüße Sie.
Hallo.
Vom Netzwerk Demokratie und Courage, ein bundesweites Netzwerk, das unter anderem mit Projekttagen Demokratiebildung an Schulen leistet. Was genau machen Sie da?
Genau, wie Sie gerade schon gesagt haben, wir bieten vor allem Projekttage an für junge Menschen. Und gerade ging es ja schon so ein bisschen darum, geht es vor allem um SchülerInnen oder geht es nicht vielleicht auch um Eltern? Und das ist auch auf jeden Fall etwas, was wir festgestellt haben. Natürlich ist unser Hauptziel immer noch die politische Bildung an Schulen, aber wir haben gemerkt, dass es eben auch vermehrt, vor allem auch in den letzten Jahren, also so ab 2015, gerade auch bei den LehrerInnen, Multiplikatorinnen und so weiter, extremst viel Verunsicherung sich zeigt und demnach wir mittlerweile eben auch diese Zielgruppe unterstützen wollen durch Prozessberatung oder durch Argumentationstraining eben auch für Erwachsene. Genau, aber nochmal zurück zu unserer Hauptaufgabe, den Projekttagen für SchülerInnen. Wir bilden junge, engagierte Menschen aus, die Lust haben, sich für Demokratieförderung und gegen menschenverachtendes Denken zu engagieren. Dabei ist uns ganz wichtig, Demokratie eben nicht nur als ein politisches System zu begreifen, sondern als eine Lebens- und Gesellschaftsform, die eben Mitbestimmung und Partizipation ermöglichen. Und diese von uns ausgebildeten Menschen gehen in Schulklassen, diskutieren mit SchülerInnen auf Augenhöhe über aktuelle Geschehnisse. Wir wollen Informationen vermitteln, zum Nachdenken anregen. Wir erhoffen uns durch unsere Projekttage, SchülerInnen Mut zu machen, sich zu äußern und Solidarität mit Menschen zu fördern, die von Diskriminierung betroffen sind. Und das immer natürlich klar unter dem Schirm von gegen menschenverachtende Einstellungen aufzutreten.
Wie viel kann da ein einzelner Projekttag bringen?
Ich würde sagen, das hängt von mehreren Faktoren ab. Das hängt natürlich zum einen davon ab, wie der Projekttag in den Schulalltag eingebettet ist. Also wurden wir von einer Lehrerin gerufen, der das Thema selbst auch super wichtig ist und die das eventuell danach nachbereitet, das danach vorbereitet und in den Schulalltag verankert. Und ich glaube, mit dieser Verankerung wird das auf jeden Fall, hat das Auswirkungen. Junge Menschen fühlen sich gesehen, fühlen sich ermutigt. Bei uns ist ganz klar, dass wir einen Fokus auf die Menschen setzen möchten, die sich vielleicht schon engagieren oder die vorhaben, sich zu engagieren. Also wir möchten in unseren Projekttagen nicht noch mehr Bühnen bieten für die SchülerInnen in den Klassen, die besonders auffallend durch menschenverachtende Äußerungen und so weiter, sondern unser Fokus ist ganz klar auf den Menschen, die sich für diese Demokratie einsetzen möchten.
Aber ist das auch so eine Art von Feuerwehr? Also werden Sie von Lehrkräften, von Lehrerinnen und Lehrern gerufen, wenn die sagen, okay, an unserer Schule gibt es einen Rassismus, ein Extremismusproblem, macht da doch mal bitte was?
Ja, das findet auf jeden Fall statt und das ist auch was, wo für uns natürlich dann auch oft schwierig wird, aber wir schauen auch wirklich sehr auf, dass Feuerwehr da agieren müssen. Und das ist dann schon auch teilweise schwierig, aber trotzdem, passiert, also ja, Moment. Ja, können Sie gerade nochmal sagen, worauf Sie hinaus wollen? Oder was
ja, ich wollte darauf hinaus, inwieweit es ein Problem ist, dass Sie eben halt nur kommen, wenn Sie sozusagen als Feuerwehr gerufen werden, wenn es ein Problem gibt und es eben nicht verankert ist, dass es zum Beispiel solche Projekte an allen Schulen in Deutschland gibt.
Genau, also das ist auf jeden Fall ein Problem, trotz dessen etwas, was wir tun und was auch in dem Moment wichtig ist und teilweise auch hilfreich ist, aber natürlich wünschen wir uns vom NEC eine feste Verankerung, also dass es für uns eigentlich am besten ist, wenn wir an Schulen regelmäßig gehen, wenn wir eventuell mit Schulklassen mehrmals arbeiten können, wenn in der gesamten Schule eine demokratische Kultur verankert ist und eben nicht nur durch einzelne kurzzeitpädagogische Projekttage und diese Verankerung aber natürlich nicht nur von den Schulen aus hergeht, sondern auch von der politischen Ebene, wie viel Gelder zur Verfügung stehen, wie lange die jeweiligen Förderpläne laufen und so weiter. Aber politische Bildung ist natürlich am sinnvollsten, wenn sie langfristig geschieht.
Herr von Lucke, inwieweit ist genau das da ein Problem, dass solche Projekte immer nur punktuell erfolgen und immer nur, wenn es gewisse Probleme an einzelnen Schulen gibt?
Natürlich, das ist ein Problem. Es ist vor allem das Grundproblem, dass wir vielleicht bisher, und das glaube ich, ist weit über die Schule hinaus von Belang, dass wir darüber, was eigentlich demokratische Kultur und demokratische Debattenkultur darstellen muss, uns überhaupt nicht mehr groß verständigt haben. Wir haben ja letztlich, das kann man schon einen gewissen Rückzug ins Private nennen, wir haben ja einen ganz starken, eine Form der Verabschiedung gehabt. Auch seit 2015 nochmal forciert, nach meinem Eindruck. Also die Debatten, die im Zuge der Flucht aufgebrochen sind, waren ja nicht solche, in denen letztlich Verständigung über die verschiedenen Lager hinaus stattgefunden hätte. Wir haben so etwas wie eine Bekräftigung der einzelnen Lager in ihren jeweiligen Echokammern, regelrechtes Abmelden aus der Demokratie. Insofern muss man es einmal zuspitzen, ist jetzt das, was wir erleben beispielsweise, auch gerade im sächsischen Wahlkampf, der ja ein Beispiel dafür ist, wie eine hochgradig angeschlagene CDU in die Offensive gehen musste, um einen Angriff durch die AfD abzuwehren, also auch die Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen musste. Das ist ein Beispiel für das, was wir, glaube ich, in allen Bereichen der Gesellschaft brauchen. Wir brauchen viel mehr Auseinandersetzung, wir brauchen aber auch, und das geht dann auch an die Jugendlichen durchaus, die Aufforderung, ich mache es mal zugespitzt, diese Form des Apolitischen, das ja lange Zeit da war. Also wir sind jetzt alle wieder ein Stück weit begeistert, dass Fridays for Future eine Politisierung bedeutet. Auch übrigens eine, die ich glaube, weil sie mit Enttäuschung einhergehen wird, auch die problematisch sein wird. Also in ihrem Enttäuschungsmoment, wo man Menschen auch dann klar machen wird müssen demokratisch, dass diese Forderungen nicht gleich umgesetzt werden. Aber wir haben darunter natürlich eine Generation, die in hohem Maße auch sehr selbstbezüglich andere Interessen gehabt hat. Und hier jetzt letztlich wieder einen Diskurs über Projekttage hinaus zu tätigen. Und ich finde das grandios, dass die Schülerinnen und Schüler das machen. Aber das ist ein gesamtgesellschaftlicher Anspruch. Also eine gesamte Gesellschaft wieder in Kommunikation miteinander zu setzen. Und Frau Besan sagte das völlig zu Recht. Übrigens auch sehr stark diejenigen, die heute vielleicht am meisten Probleme machen, nämlich genau die Generation, man hat ja die Durchschnittsmargen der klassischen Pegida- und AfD-Wähler, vor allem sind es ja Männer, hat man ermessen, das sind die eher mittelalten, männlichen, die sich in hohem Maße von der Demokratie abgewandt haben. Also insofern wird es, glaube ich, die Chance darin geben müssen, sonst sehe ich da durchaus ziemlich düster, die Chance geben müssen, die Jungen, die sich jetzt wieder polarisieren und politisieren zum Teil auch, aber sie wieder in einen Diskurs setzen, bei dem man lernt, dass zur Demokratie Kompromisse gehören, dass man sich die Meinungen gegenseitig anhört. Übrigens vielleicht sogar die extremen Meinungen. Auch diejenigen, die sagen, okay, ich bin nicht willens, mehr Flüchtlingszuzug und Aufnahme zu akzeptieren, aber ihnen dann doch beibringen zu müssen. Gut, die Meinung können wir, so sie sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt, wir können sie akzeptieren, aber du musst genauso akzeptieren, wie es die AfD jetzt akzeptieren wird, dass du, solange du in der Minderheit bist, eben kein Recht auf Durchsetzung deiner Position hast. Diese Grundprinzipien von Demokratie zu diskutieren, wenn das nicht gelingt, dann befürchte ich, werden die Absetzungsbewegung in der Demokratie größer und das wird dann für uns dramatische Folgen haben.
Frau Besan, bis wann und wie kann man denn Erwachsene, die Mittelalten, die Herr von Lucke da zum Beispiel angesprochen hat, mit sowas wie politischer Bildung überhaupt erreichen?
Also wenn die Frage ist, wie lange Menschen dazulernen, dann bis zum Tag ihres Todes. Aber es ist ja komplizierter, weil wir ja in der politischen Bildung häufig darauf angewiesen sind, dass die Leute zu uns kommen. Also wenn ich ein Angebot zur politischen Bildung mache, außerhalb von Schule im Rahmen politischer Jugend- und Erwachsenenbildung, dann ist das ja erstmal nur in Anführungszeichen ein Angebot und dieses Angebot muss angenommen werden. Und von daher ist die Gelegenheit tatsächlich sehr verschlossene Zielgruppen aufzuschließen, häufig gar nicht da oder man muss sich schon wirklich sehr, sehr viel, sehr Kluges einfallen lassen, damit man wirklich da einen breiten Bevölkerungsschnitt oder eine sehr verstellte Zielgruppe auch ansprechen kann. Deshalb würde ich immer wieder sagen, auch bei dem Stichwort Echokammern, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, ob Echokammern sowas ganz Neues sind. Das haben wir tatsächlich gesellschaftlich ja schon immer gehabt. Aber es ist ja in einer Demokratie ein Problem, wenn bestimmte Gruppen sich gar nicht mehr verständigen können über Gräben hinweg, weil ihre Lebenswelten oder die Auseinandersetzungen, die sie führen, so weit voneinander weg sind. Und auch da würde ich immer sagen, die Schule ist die Chance, ne? Da noch ranzukommen, alle beisammen zu haben und über die Schule dann auch wieder in die Elternhäuser oder in die Familien, an die Großeltern und so weiter rantreten zu können. Ich würde auch gern nochmal zu der Aussage vom NDC oder Ihrer Frage an den NDC gerne kommentieren. Die Frage nämlich, ist es blöd, wenn wir immer nur kommen, wenn es brennt? Ja, also, und da muss man sich, das ist jetzt vielleicht eine sächsische Einschätzung, aber ich glaube das gar nicht. Ich glaube, dass das eigentlich in einem viel größeren Maßstab stimmt. Da muss man sich klar machen, naja, wenn 20% der Bevölkerung die AfD wählen und das irgendwie in allen Bildungsräumen, also in der Schule und auch in anderen Bildungsräumen ja auch nicht ganz anders ist, dann brennt es gerade überall und immer. Also es gibt gar keine Möglichkeit, politische Bildung zu machen, ohne dass es gerade irgendwo brennt, ohne dass sich gerade jemand menschenfeindlich äußert. Das sind manchmal Schülerinnen und Schüler, das sind aber auch manchmal Lehrerinnen und Lehrer. Das fehlt mir in der Debatte, das stellen wir uns gar nicht vor, ne? Also wir denken im Rahmen politischer Bildung, da sind nur Menschen engagiert und machen politische Bildung, die tatsächlich fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die keine Zweifel an der Verfassung haben, die quasi Menschenfreunde sind. Und auch das ist ja nicht der Fall. Also wir haben immer wieder auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich äußern, die kandidieren, die sich mit unterschiedlichen Positionen sichtbar machen und von denen wir wissen, dass sie beispielsweise...
Höcke war Geschichtslehrer.
Ja, genau, genau. Ja, genau. Also da muss man gar nicht nach Sachsen gucken, aber man findet sie eben überall. Und auch darüber müssen wir sprechen. Es macht überhaupt keinen Sinn, so zu tun, als hätten wir nicht auch in diesen Bereichen Schwierigkeiten und müssten da konflikthafte Auseinandersetzungen führen. Und denen gehen wir zu häufig aus dem Weg.
Ich möchte noch mal nach Thüringen ganz konkret fragen, Herr Wolf, wie gehen Sie denn mit solchen Lehrern um? Mit den Höckes?
Also erstmal stellen wir fest, dass der weit überwiegende Teil der Lehrer die Lehrpläne umsetzt, und zwar sehr vorbildlich. Wir hatten jetzt neulich eine Aktuelle Stunde, da hat die AfD die Lehrplanumsetzung in der Grundschule im Bereich Religionsunterricht, muslimische Gebetstradition einzuüben, zu einer Aktuellen Stunde gemacht und hat versucht, die Lehrer auch an den Pranger zu stellen. Und das kennen wir auch von den Hetzportalen und Anschwärzportalen aus Hamburg etc. Wie gehen wir damit um? Als erstes geben wir den Lehrern natürlich den gesetzlichen Auftrag. Wir stärken den jetzt auch nochmal oder haben den gestärkt im Schulgesetz, indem wir das Schulgesetz, also die Partizipation, die Teilhabe von Schülerinnen und Schülern deutlich gestärkt haben bei Gesetz. Das zweite ist, dass wir Schule an sich stärken, indem wir die Schulsozialarbeit verdoppelt haben. Mittlerweile haben wir fast an jeder Schule dann ein Schulsozialarbeiter. Und wir stärken natürlich auch die Zusammenarbeit mit den außerschulischen Partnern. Lehrerinnen und Lehrer können die Unterstützung gut gebrauchen und gehen auch darauf ein. Wir haben trotz alledem Unterschiede, zum Beispiel mein Wahlkreis Jena. Jena definiert sich genau auch so als weltoffen, als pluralistisch und investiert über 3 Millionen mit über 24 Stellen in Schulsozialarbeit, in solche Projekte hinein. Und dann haben wir jetzt erst vor kurzem eine Schule in Westthüringen gehabt, eine Regelschule, wo SchülerInnen auf ihrem Abschlussfoto mit rechtsradikalen T-Shirts posierten. Dem geben wir natürlich nach, das klären wir auf und sprechen dort ganz intensiv, um dort eben auch die Probleme an den einzelnen Schulen auch aufzunehmen. Insgesamt stellen wir aber fest, dass der Weg, den ich gerade beschrieben habe, also Demokratisierung von Schule, Schulsozialarbeit und außerschulische Partner schon der richtige ist.
Hm. Frau Pröpper, Sie bilden ja auch Lehrer weiter. Wie machen Sie das denn?
Wir bilden Lehrerinnen und Lehrer weiter. Also wir haben da zwei verschiedene Sachen. Wir bieten zum einen ein Argumentationstraining an. Das heißt, das sind so ganz individuell zugeschnittene Workshops, die können einen Tag lang gehen, die können einen halben Tag lang gehen, aber auch gerne mal zwei Tage, wo von uns ausgebildete ArgumentationstrainerInnen dann auf die Bedürfnisse eingehen. Also beispielsweise, ich benötige an meiner Schule ein Argumentationstraining vor allem gegen rassistische Parolen. Und dann versuchen wir da, die Lehrerinnen so zu stärken. Wir bieten aber auch ein Modul an für Lehrerinnen, die das sozusagen fürs ganze Kollegium gebucht werden kann. Und da wollte ich auch nochmal auf den Punkt eingehen von Anja Biesand gerade, dass es ja natürlich nicht glückt, also genau, es ist ja auch so, dass wir immer wieder auch auf LehrerInnen stoßen, die gegen unsere Arbeit sind, die uns da Steine in den Weg legen wollen. Und mir dann nur das Beispiel eingefallen ist, dass ich vor ein paar Jahren auch dieses LehrerInnen-Modul angeboten habe, wo wir eigentlich LehrerInnen unterstützen möchten. Wie gehen sie mit menschenverachtenden Äußerungen in ihren Schulklassen um? Und wir dann relativ schnell gemerkt haben, okay, wir können noch gar nicht zu Schritt 2 übergehen und ihnen Handwerkszeug mitgeben und Tools, wie sie damit umgehen, sondern wir müssen so erstmal eigentlich wieder ein Projekt gegen Rassismus mit diesen LehrerInnen durchführen, dass sie überhaupt diese Inhalte haben und eine eigene Reflexion stattfindet und ihre eigenen Rassismen hinterfragen, um dann mit ihren SchülerInnen arbeiten zu können. Aber es war schon auch natürlich im Projekttag, dann geht man raus und ist auch erstmal ganz schön irgendwie schockiert und demotiviert, wenn man weiß, das waren jetzt irgendwie ein Lehrerkollegium, natürlich nicht alle, aber einige, und die sitzen jeden Tag dann wieder einer großen Schulklasse gegenüber und bringen sich eher nochmal kontraproduktiv in die ganze Debatte ein.
Hm. Frau Besand, Sie sind ja auch an einem, ja, ich sag mal, ähnlichen Projekt beteiligt. Starke Schüler, starke Lehrer heißt das. Nee, starke Lehrer, starke Schüler, so rum. Mhm. Auch da geht es ja um die Weiterbildung von Lehrkräften an Berufsschulen. Haben Sie auch dort das Problem, dass Sie dort immer nur diejenigen erreichen, die ja ohnehin schon das Problem sehen, aber die anderen nicht?
Also das Projekt ist ja 3 Jahre gelaufen bis Ende letztes Jahr und läuft jetzt tatsächlich in der Verstetigungsphase, getragen vom LASUB, also dem Landesamt für Schule und Bildung in Sachsen. Und die Grundidee des Projekts ist, dass es immer eigentlich, sagen wir mal so, 3 Lehrkräfte pro Schule geben soll, die am Projekt teilnehmen, damit die wieder in ihr Kollegium hineinstrahlen können und das, was sie durch das Projekt lernen, dann auch an die Kolleginnen und Kollegen weitergeben können. Zu Ihrer Frage, das zeigt sich durchaus schon, dass die Lehrerkollegien jeweils heterogen sind. Das ist auch nicht erstaunlich. Ja? Also wenn man sich tatsächlich darüber mal Gedanken macht, dann ist es relativ klar, dass das ein Spiegel der Gesellschaft ist und dass auch immer mal wieder nicht alle glücklich sind darüber, dass es ein solches Projekt an der jeweiligen Schule gibt. Da gibt es zum einen Vorbehalte, die eher so in die Richtung gehen, das schadet dem Image unserer Schule, wenn wir durch die Projektteilnahme ja irgendwie sichtbar machen, dass wir da möglicherweise ein Problem haben. Es geht aber manchmal auch weiter. Also dass es tatsächlich engagierte Widersprecherinnen gibt, die sagen, sie wollen keine Projekte zur Rassismusprävention oder Rechtsextremismusprävention an der Schule haben. Oder die Linksextremismus für das größere Problem im Bundesland Sachsen halten. Darauf treffen wir relativ regelmäßig. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir schon das Gefühl, dass das ein Projekt ist, weil es ja anders als jetzt das Beispiel, das der NDC vorgetragen hat, ein Projekt ist, das über eine ganz lange Zeit mit den Lehrerinnen vor Ort arbeitet, also 3 Jahre und länger. Und sie bei der Lösung von ihren Problemen unterstützt. Und unsere Erfahrung ist schon auch, dass wir, wenn wir neu mit einer Schule arbeiten in dem Zusammenhang, häufig eine ganze Weile brauchen, bis das Vertrauen so weit aufgebaut ist, dass wir auch tatsächlich Kenntnis von den entsprechenden Problemen überhaupt erstmal bekommen. Also das sind Coachings, die wir da durchführen, dass wir da eine Weile brauchen, bis wirklich auch offengelegt wird, wo genau Problemlagen und Konfliktlinien liegen.
Herr von Lucke, was wäre die Lösung? Projekttage, Antirassismusprävention für alle Schulen?
Ja, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, den ich nochmal herausstellen will. Sie kommen sofort auf Antirassismustage. Man muss, glaube ich, sehr unterscheiden, um was es sich eigentlich bei Demokratie und politischer Bildung im Sinne der Demokratie handelt. Es gibt nämlich zwei Ebenen und die müssen wir unterscheiden. Natürlich wissen wir alle, unsere Demokratie als eine sehr spezielle ist eine werthaltige Demokratie. Wir haben den Schutz des Menschenrechts, der Menschenwürde in Artikel 1. Wir haben Formen der Verankerung von Gleichwertigkeit, Mann und Frau und so weiter und ungeachtet von Herkunft, Abstammung und so weiter. Aber es gibt eine auch und vielleicht noch wichtigere formale Ebene des Demokratischen. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was es vielleicht noch vordringlicher den Menschen mitzuteilen gilt, dass nämlich die Tatsache, die Behauptung, und das finde ich das Virulente momentan im Osten, die Behauptung, es ist keine Demokratie mehr, sich bricht mit der Tatsache, dass ja selbst die, die im Ansatz rassistisch argumentieren, es werden übrigens auch wahrscheinlich immer weiter tun werden. Wir dürfen auch die Grenzen politischer Bildung nicht verkennen. Wir werden aus manchem Rassisten keinen Demokraten im werthaltigen Sinne machen. Aber es ist schon ein großer Schritt, den Leuten deutlich zu machen, das, was ihr hier in dieser Demokratie sagen könnt, das hättet ihr beispielsweise zu DDR-Zeiten nie sagen können. Und das ist eine Debatte, die man meines Erachtens noch stärker führen muss. Wir müssen also darüber uns streiten, dass wir deutlich machen, so, diese Demokratie basiert gerade auf der Unterscheidung von Parteien, die nie das Gleiche werden im Schilde führen müssen, aber die akzeptieren, dass im Rahmen eben der freiheitlich-demokratischen Grundordnung das Recht jeder Partei existiert. Und dementsprechend natürlich wir es nicht, wie die AfD behauptet hat, mit Volksverrätern zu tun haben, wenn beispielsweise die Kanzlerin eine bestimmte Politik durchsetzt. Also diese Attacke, die letztlich sogar durch die eigenen Wahlerfolge konterkariert wird. Denn das ist ja ein Widerspruch in sich. Die AfD nimmt hier teil und sie behauptet, in einer Diktatur zu leben. Das ist, glaube ich, etwas, worüber wir vor allem streiten müssen, damit die Menschen den Unterschied überhaupt begreifen, dass sie selber sogar Anteil daran haben, hier in Demokratie zu leben. Hm. Und auf der nächsten Ebene gilt es dann darum, und das sind ja auch andere Projekte, dann eben natürlich deutlich zu machen, dass sie obendrein werthaltig ist. Aber ich glaube, wir müssen diese beiden Ebenen sehr unterscheiden, weil dann ist die Angst, die man zum Teil haben muss, beziehungsweise die ja sofort vorgebracht wird, ihr wollt uns eine gewisse Gesinnung zuteil werden lassen, diese Angst wird damit gekontert. Also wir müssen diese Ebene unterscheiden, eine Ebene der formalen Demokratie, das wird ja manchmal auch abfällig so genannt, wo übrigens auch Parteien eine entscheidende Rolle sind, wo man auch Schülern wieder deutlich machen muss, wie essentiell Parteien für die Demokratie sind. Das ist vielleicht bei aller Wertschätzung von Fridays for Future eben auf die Übersetzung in Parteien ankommt, dass wir auch davon leben. Diese formalen Grundvoraussetzungen müssen wir, glaube ich, noch stärker vermitteln, damit den Menschen deutlich wird, naja, es ist ja vielleicht doch ein gewisser Unterschied, ob ich das sogar vielleicht bei abweichender Meinung eben als AfD hier anbringen kann, sogar ins Parlament einziehe, oder ob ich weiß, dass ich das alles zu DDR-Zeiten nie hätte sagen dürfen.
Über den Vorwurf der Indoktrination möchten wir gleich noch weiter diskutieren. Hier machen wir aber erstmal kurz einen Punkt und möchten Sie auch nochmal aufrufen, mitzudiskutieren unter 00800 4464 4464. Jetzt aber erstmal Musik von Paul Kalkbrenner, No Goodbye. Sie hören Campus und Karriere im Deutschlandfunk und wir diskutieren heute über den Zustand der politischen Bildung in Deutschland mit Schwerpunkt natürlich auf Ostdeutschland, wo morgen in Sachsen und in Brandenburg gewählt wird. Und ich möchte einen ersten Hörer mit in unsere Runde nehmen, Mirko Hassert. Sie kommen aus Rheinland-Pfalz. Ich grüße Sie.
Guten Tag in die Runde. Mein Nachname ist Hasse, nicht Hassert, aber der Rest ist korrekt.
Ja. Okay, was ist denn Ihre Meinung zu unserem Thema?
Also natürlich bin auch ich für mehr politische Bildung in Deutschland, sowohl an Schulen als auch darüber hinaus. Ich denke, niemand hat gegen politische Bildung etwas einzuwenden. Und doch muss man mit Blick auf Ostdeutschland einfach einige Dinge klar und deutlich sagen. Und das werde ich hier jetzt tun. Während sich viele ostdeutsche Großstädte in den letzten 30 Jahren sehr gut entwickelt haben, mussten viele ländliche Regionen in Ostdeutschland seit der Wende Bevölkerungsrückgänge von 30, 40, ja zum Teil sogar 50% hinnehmen, mit allen Folgen, die das dann mit sich bringt. Abbau von öffentlicher Infrastruktur, Wegzug von Unternehmen und so weiter und so fort. Die Liste ließe sich lange fortführen. Und dort hat sich In vielen ländlichen Regionen Ostdeutschlands hat sich der Staat einfach zurückgezogen, der demokratische Staat. Und da, wo sich der demokratische Staat den Bürgern nicht mehr zeigt in Form von öffentlicher Infrastruktur und zeigt, dass er für sie da ist, da kann es dann eben auch passieren, dass die Bürger sich von diesem demokratischen Staat abwenden. Nicht, dass ich das gut heiße, aber das ist aus meiner Sicht einfach eine logische Folge davon. Wissen Sie, die Menschen in Ostdeutschland, die Menschen in Westdeutschland natürlich auch, sind per se keine Demokratieverächter, aber sie haben einfach ein Anrecht darauf, dass die Demokratie die vor uns liegenden Probleme einfach löst. Und wenn die Probleme nicht gelöst werden von einer demokratisch legitimierten politischen Elite, sage ich jetzt mal, dann kann man den Menschen noch 100.000 Mal erklären, dass die Demokratie eine gute Sache ist. Wenn die Menschen einfach nicht mehr spüren, dass die Demokratie ihre Alltagsprobleme löst, dann besteht eben nun einmal die Gefahr, dass sie sich davon abwenden. Das würde ich vor allem an an den Politikwissenschaftler in Ihrer Runde richten, den Herrn von Lucke, der immer wieder darauf verweist, dass wir demokratische Diskurse neu einüben müssen. Ich glaube nicht, dass wir das so, ich glaube nicht, dass es um die demokratische Debattenkultur in Deutschland so schlecht bestellt ist, wie es manchmal in den Medien dargestellt wird, aber die Menschen sind einfach unzufrieden und diese Unzufriedenheit lässt sich am besten dadurch bekämpfen, dass man einfach pragmatisch Probleme löst und damit erledigt man nebenbei vielleicht auch die eine oder andere menschenverachtende Ideologie.
Mhm. Ja, darf ich das gleich aufnehmen? Das tue ich sehr gerne, denn ich grüße zunächst mal auch meinen geschätzten Landsmann. Bin nämlich selber aus Rheinland-Pfalz, aus Ingelheim. Vielleicht ist er sogar aus der gleichen Gegend. Ich hatte sogar sehr sympathische Hassels in meiner Klasse und Schule.
Ich wohne 150 Kilometer Rheinaufwärts von Ingelheim.
Großartig, das freut mich besonders. Aber ich muss Ihnen trotzdem an einem Punkt sehr widersprechen. Sie haben was sehr Interessantes gesagt. Sie haben nämlich den Begriff benutzt, der demokratische Staat hat sich zurückgezogen. Ja. Und so sehr ich Ihnen völlig recht gebe, natürlich haben Sie recht, große Probleme in Ostdeutschland und die Enttäuschung schlägt jetzt zu, bestehen darin, dass sich Infrastrukturprobleme darstellen, dass Infrastruktur abgebaut wurde, dass es Krankenhäuser nicht mehr gibt, die es mal gab. Dass es übrigens zum Teil auch einen Abbau von Verwaltung gegeben hat, bis zur Polizei. Aber, und das ist das Entscheidende, jetzt kommt wieder der entscheidende Unterschied. Die Demokratie, der demokratische Staat, den Sie benennen, hat sich gerade nicht zurückgezogen. Wir haben weiter Parteien. Wir können dort wählen. Wir können all das, was die Demokratie ausmacht. Ist doch jeder berechtigt in den Parteien. Ja, ich weiß, aber ich will es mal deutlich machen, dass diese Verwendung von demokratischer Staat am Kern der Sache vorbeigeht. Und das den Menschen durchaus auch deutlich zu sagen, dass natürlich die Demokratie sich immer dadurch bewähren muss, dass sie Probleme löst. Und ich gebe Ihnen übrigens auch da völlig recht. Wenn wir auch das historisch betrachten, ist natürlich das große Dilemma, dass die Aufstiegsgeschichte in Demokratie, die Westrepublik, die wir beide und die meisten, die aus dem Westen kamen, erlebt haben nach 49, auch wenn wir jünger sind, dass Menschen immer mit der Demokratie Wachstumserfolge erlebt haben, dass sie quasi in eine Demokratie erfolgreich hineingewachsen sind. Das ist in der Ex-DDR in Ostdeutschland leider zum Teil genau umgekehrt gewesen. Es gab ungemeine Erwartungen und die sind massiv enttäuscht worden. Auch das ist richtig und deswegen haben wir natürlich eine unwahrscheinliche Enttäuschung. Aber auch da gilt es natürlich, den Menschen deutlich zu machen, dass es einen Eigenwert von Demokratie weiter gibt, dass die Probleme auch gerade, wir werden es ja sogar erleben, gerade weil es vielleicht Protest gibt, jetzt vielleicht stärker beantwortet werden. Also, dass die Demokratie genau diese Fähigkeit eingebaut hat, dass sie dann auch reagieren kann. Das muss sie dann natürlich auch unter Beweis stellen. Da gebe ich Ihnen recht. Aber dieses Phänomen, dass Demokratie weiter existiert, auch wenn die Ergebnisse übrigens nicht immer gut sein werden. Übrigens, und das gehört auch dazu, gerade wenn man unterlegen ist in einer Demokratie, die Zumutung der Demokratie immer darin besteht, dass die erwünschten Ergebnisse nicht erzielt werden, möglicherweise überhaupt nicht erzielt werden. Übrigens auch ein großes Frustrationsmoment, dass viele Teilnehmer, junge, hoffnungsvolle von Fridays for Future noch hart erleben werden müssen, dass ihre, weil sie immer noch eine Minderheit sind, die sich noch nicht politisch durchgesetzt hat, dass auch ihre Hoffnungen nicht sofort werden. Das gehört fatalerweise auch zur Demokratie. Und das, glaube ich, müssen wir den Menschen auch ein Stück weit vermitteln, damit deutlich wird, ja, ihr habt berechtigte Ansprüche, die könnt ihr demokratisch durchsetzen, aber es geht natürlich auch darum, dafür Mehrheiten zu erringen.
Achso, möchten Sie da nochmal kurz entgegnen?
Ja, also okay, vielleicht vielleicht stelle ich meine Aussage von eben nochmal kurz klar, es hat sich nicht der demokratische Staat in Ostdeutschland zurückgezogen, aber die öffentliche Hand hat sich in manchen ländlichen Regionen Ostdeutschlands zurückgezogen. Okay. Und das hat halt bei vielen Menschen vor Ort den nicht ganz unberechtigten Eindruck erweckt, dass die Demokratie sich um ihre Alltagssorgen nicht kümmert.
Ja, da haben Sie sicher recht. Das will ich durchaus nicht widersprechen. Aber es gilt eben da gerade immer deutlich zu machen, dass das eben ja gerade, und das erleben wir doch gerade, auch die Möglichkeiten einer Demokratie beinhaltet, dann über die eigenen Argumente, über die Möglichkeit, sich geltend zu machen, genau Veränderung herzustellen. Und ich will nur eins deutlich machen. Wir hatten vorhin in den Nachrichten die Ankündigung von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, die heute gerade mitteilt, offensichtlich, dass sie auch nicht zuletzt begründeterweise durch den Protest dieses Wochenende sich stellt. Es ist kein Zufall, dass sie heute sagt, wir werden direktere Wege der Kommunikation finden müssen. Also es gibt eine Reaktion und das, glaube ich, müssen wir schon deutlich machen, wenn es auch, da gebe ich Ihnen auch wieder recht, natürlich auch darauf ankommt, dann diese Wünsche natürlich auch stärker umzusetzen.
Ich würde aber gern aus Thüringer Sicht.
Herr Wolf, ja gerne.
Ja, dankeschön. Nochmal kurz etwas einflechten und zwar, es ist schon so eine Art Erfahrungswissen, mindestens einer Generation hier im Osten, dass Politik, und zwar meist Wirtschafts-, aber auch Infrastrukturpolitik, als alternativlos dargestellt worden ist. Das war bei dem Abbau von Industriearbeitsplätzen nach der Wende durch die Treuhand, was heute als klarer Fehler bezeichnet wird, auch von der ehemaligen Treuhand-Sprecherin Birgit Breu. Das war ganz klar die Agenda-Politik, die als alternativlos dargestellt worden ist. Und wenn Menschen immer wieder hören, etwas ist alternativlos.
Bankenrettung, Angela Merkel.
Bankenrettung, Angela Merkel, vielen Dank. Ist alternativlos, dann bringt das ein prinzipielles Misstrauen gegenüber politischen Prozessen. Und ich glaube, daran müssen wir auch arbeiten, dass es auch seitens derjenigen, die kommunizieren, im Übrigen zum Beispiel auch, was die Kommunikation von einem Horst Seehofer im Bereich oder in der Zeit der Flüchtlingspolitik ab 2015 anbetrifft, dass diese Kommunikation vorsichtig damit umgehen muss und Menschen mitnehmen muss und vor allen Dingen deutlich machen muss, es geht hier tatsächlich darum, um Abwägung und um Finden von Lösungswegen. Und wenn das deutlicher wird, dann kriegt man die Menschen auch wieder an den Tisch und kann mit ihnen reden und sie fühlen sich wieder ernst genommen. Das war hier im Osten sehr, sehr lange und zwar deutlich stärker als im Westen nicht der Fall.
Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz fokussieren auf unser Thema politische Bildung in der Schule, vielleicht auch etwas früher und dazu einen weiteren Hörer mit in unsere Sendung nehmen, Wilhelm Strübig aus Göttingen. Ich grüße Sie.
Hallo, einen schönen Nachmittag aus Göttingen.
Ich lese hier, Sie würden politische Bildung am besten schon im Kindergarten etablieren.
Ja, ich habe gefühlt vor einem halben Jahr mal, glaube ich, einen Fernsehbeitrag gesehen, wo sowas praktiziert worden ist und halte das für eigentlich nicht so verkehrt. Weil meine Beobachtung ist, es gibt Erwachsene, aber das ist etwas, das ist sicherlich allgemein gut, aber es gibt anscheinend Menschen, im reifen Erwachsenen- und Wähleralter, die sind nicht darüber sich im Klaren, was sie eigentlich mit welcher Wahl wählen. Dafür sind anscheinend schon unsere Strukturen, die wir in unserer Gesellschaft haben, zu kompliziert. Und wenn ich also einen Wähler, der irgendwann mal zur Schule gegangen ist, sozusagen vor das Problem stelle, dass er jetzt nicht als gebildeter Wähler zur Wahlurne geht, sondern eigentlich immer noch mal nachfragen muss, Moment, was ist das jetzt eigentlich? Was ist Stadtrat? Was ist Kreistag? Das sind so die Ebenen, an denen man ja schon wählen darf. Das sogar schon als 16-Jähriger. Das heißt, es macht also schon Sinn, da also schon Fundamente zu legen. Ich bin gelegentlich in der Stadtratssitzung drin und ich wundere mich eigentlich, wie selten da eine Schulklasse vorbeikommt. Eigentlich haben wir so viele Schulen in der Stadt und Kindergärten, da müsste eigentlich jede Kindergartenklasse und jede Schulklasse irgendeine zumindest in der Stadtratssitzung mal sein. Aber es ist manchmal nichts.
Das möchte ich ganz konkret an Anja Besant mal weitergeben. Politische Bildung im Kindergarten, was halten Sie davon?
Sehr gut, gibt es auch. Also zum Beispiel die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat über Jahre Projekte gemacht, die hießen Demokratie von Anfang an, in denen eben schon in der frühkindlichen Bildung, also vorschulischen Bildung, politische Bildung gemacht worden ist. Ich glaube auch, dass die gerade Kindergarten- und Hortbetreuung da sogar relativ weitgehend engagiert sind. Ein bisschen schwächer sind wir häufig in der Grundschule aufgestellt, weil die Grundschullehrerinnen das sind ja ganz häufig Frauen, oft denken, die Kinder sind da noch zu klein. Aber es gibt auch Studien, und das finde ich ein ganz schwerwiegendes Argument für das, was der Hörer eben gesagt hat, die zeigen, ob ein Mensch politisches Interesse hat, also nicht in welche Richtung er sich politisch interessiert, sondern ob überhaupt politisches Interesse entwickelt wird oder nicht. Die Weichen dafür werden vor dem 11. Lebensjahr gestellt. Also nach dem 11. Lebensjahr kann man da eigentlich schon gar nicht mehr viel machen, wenn das Interesse nicht aufgeschlossen worden ist. Und das spricht eben wirklich für einen frühen Beginn. Und da haben wir eben in vielen Bundesländern das Problem, dass wir überhaupt erst nach dem 11. Lebensjahr in politische Bildung einsteigen.
Und da ist der Zug schon abgefahren.
Also was entscheidende Weichenstellungen angeht, ist er abgefahren. Das heißt nicht, dass da nichts passiert ist, weil ja auch Familie und andere Peers und so weiter helfen können, das politische Interesse aufzuschließen. Aber es bleibt dann eben sehr zufällig. Also wer das Glück hat, da Anregungen zu haben und eine Umwelt zu haben, die schon Hinweise gibt darauf hin, wie Politik und Gesellschaft funktioniert und welche Fragen man sich daran stellen kann, der hat eben Glück und die anderen haben Pech.
Ich glaube, da müssen wir uns aber nochmal sehr grundsätzlich überlegen, und das wäre ja nochmal eine ganz andere Sendung, was wir unter politischer Bildung verstehen. Wir haben heute sehr stark über Demokratiebildung gesprochen, über die wirkliche Verständigung über Demokratie. Im weiteren wie im engeren Sinne, also über Formen, Partizipation, aber auch über die Frage, was sind Menschenrechte, aber worum es ja hier geht, wenn ich es richtig verstehe. Das ist ein ganz weiter Begriff von politischer Bildung. Da könnte ich es verstehen, wenn man sagt, zum Beispiel im Kindergarten werden natürlich immer auch Kinder die Erfahrung machen müssen, dass sie sich mit anderen Meinungen verständigen müssen, dass sie sich also, dass sie lernen, andere Meinungen zu akzeptieren. Wenn man politische Bildung so weit begreift, dann ist das natürlich eine Notwendigkeit in jeder Auseinandersetzung mit anderen Menschen, anderen Gruppen, die man tätigen muss. Ansonsten würde ich durchaus warnen, ich finde es nicht ganz einsichtig, wenn es zu ambitioniert ist. Also Demokratie von Anfang an, so, wenn ich so verstehen darf, dass Sie es, Frau Besan, so meinten, dann ja, aber ansonsten, ich fände es schwierig, im Kindergarten Kindern das demokratische System beibringen zu wollen. Aber so haben Sie es sicherlich nicht gemeint.
Doch, doch, doch. Also ich würde immer mal auffordern, sich auch gerade Kinder- und Jugendmedien anzugucken. Nehmen wir mal das beliebte Benjamin-Blümchen-Beispiel. Da sind wir vorschulisch. In all diesen Kindermedien gibt es Bürgermeister. Die Bürgermeister in diesen Kindermedien, sind korrupt allesamt. Also von daher, es ist ja gar nicht so, ob wir das anbieten oder nicht.
Frau Besan, Benjamin Blümchen anders darstellen, das haben wir verstanden. Das Problem ist, unsere Sendung ist tatsächlich leider gleich zu Ende. Sehr schade. Vielen Dank an alle Gäste, die mitdiskutiert haben, auch an alle Hörer. Das war Campus und Karriere an diesem Samstag. Unser Thema war die politische Bildung in Deutschland. Wo soll sie einsetzen? Im Kindergarten, in der Schule? Wann ist es zu spät und welche Formen wären vielleicht die richtigen? Vielleicht machen wir demnächst noch mal eine weitere Sendung dazu. Mein Name ist Manfred Götzke. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.